Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und das ist eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, hierzu auch den Videostream auf YouTube zu verfolgen. Heute habe ich tatsächlich jemanden eingeladen, die ganz nebenbei auch erfolgreiche Unternehmerin ist, aber ich bin auf sie aufmerksam geworden rund um das Thema Kindesmissbrauch. Und wenn du jetzt denkst, Moment, ist das der falsche Podcast? Wo bin ich jetzt abgebogen? Was macht der Semmelroth plötzlich für Themenschwenke? Ich glaube einfach, dass das ein Thema ist, über das sich keiner so wirklich umfangreich Gedanken macht. Und meine heutige Besucherin oder Interviewpartnerin hier, die hat tatsächlich 378.000 Follower rund um dieses Thema auf Instagram aufgebaut. Ich bin durch Zufall auf sie aufmerksam geworden, habe gedacht, ich biete ihr mal eine Plattform, uns mal ein paar Einblicke zu geben, und zwar jetzt nicht, um genau zu verstehen, was da abläuft, weil ich glaube, das ist in sich grausam genug, sondern mehr, um auch vielleicht unsere Aufgabe zu erkennen, da mal einzuschreiten, wenn wir was beobachten, wenn wir Zeichen sehen, entweder bei Mitarbeitern, bei Bekannten, bei entfernten Bekannten, bei Nachbarn. Und von daher möchte ich einfach mal dich einladen, mal losgelöst von deinem Business-Fokus bis zum Ende dran zu bleiben, um vielleicht einfach mal was dazu zu lernen, was man sonst nicht so lernen kann. Insofern würde ich jetzt einfach erst offiziell eröffnen. Hallo Lena Jensen, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke, dass ich hier sein darf und danke auch für die Plattform. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ein sehr, sehr interessantes Gespräch auch wird.
Ja, wobei ich da inhaltlich natürlich nicht ganz so viel zu beitragen kann, glücklicherweise in diesem Kontext. Das heißt, ich bin jetzt nur selber, ich nenne das mal sehr ambitionierter Papa. Mein Ziel ist, dass mein Sohn später zu mir sagt, da habe ich richtig Glück gehabt mit meinem Papa. Und deshalb kümmere ich mich stark drum, mache viele Ausflüge mit dem, versuche auch immer dafür zu sorgen, dass dem gut geht, gleichzeitig nicht zu vernachlässigen, dass er natürlich schon auch ein paar Ziele erreichen muss. Also Hausaufgaben sind nicht verhandelbar. Aber du bist ja im Prinzip in mein Blickfeld gesprungen mit einem komplett anderen Thema. Und ich sag mal, Kindesmissbrauch ist jetzt eine Sache, da spricht ja jetzt nicht so jeder offen drüber. Du gehst da voll in die Offensive und von daher möchte ich dir die Plattform bieten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Ich würde dir jetzt einfach mal sagen, erzähl mal so ein paar Gedankengänge dazu und dann knüpfen wir einfach daran an. Dann bist du so ein bisschen flexibel in der Präsentation.
Ja, machen wir. Ich kann dir einfach erstmal erzählen, was mir überhaupt passiert ist. Ich wurde nämlich als Kind viele Jahre sexuell missbraucht von Menschen, die mir sehr, sehr nahe standen. Von denen es auch keiner unbedingt gedacht hatte, weil die sehr beliebt waren, sehr charismatisch. Und das Ganze ging mir, bis ich ungefähr so 6 Jahre alt war. Es waren auch mehrere Kinder betroffen. Und dann kam das Ganze durch so einen Zufall eigentlich raus. Und dann sind meine Eltern auch direkt mit mir zur Polizei gegangen. Da kam dann eben auch raus, dass mehrere betroffen waren. Die anderen wurden dann auch befragt. Und dann gab es eben auch eine medizinische Untersuchung, da wurde der sexuelle Missbrauch auch festgestellt, aber eben nicht, wer das war. Und gab es auch eine Hausdurchsuchung, allerdings schon als die Täter wussten, dass eine Anklage läuft. Das war so Wochen später, weil wir eben auch von Videomaterial während des sexuellen Missbrauchs gesprochen hatten. Und da wurde dann natürlich auch nichts mehr gefunden. Da wurde noch weiter ermittelt. Wir wurden dann leider aber von den Tätern selber bedroht und mussten dann quasi ins Opferschutzprogramm, bekamen dann den Namen Jensen, sind dann über Nacht in ein anderes Haus gezogen und durften dann da neu anfangen. Und die Täter wurden letztendlich leider nicht verurteilt. Die leben bis heute halt noch weiter. Ich hatte das dann nochmal versucht. Das Verfahren wurde dann aber wieder eingestellt. Und das ist so der Stand der Dinge. Und heute habe ich dann gedacht, nee, also wenn ich meine Gerechtigkeit nicht kriege, dann kann ich vielleicht wenigstens anderen Kindern damit helfen und versuche meine Energie einfach nicht dafür zu nutzen, die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie schrecklich die Welt ist, sondern was kann ich besser machen. Und deshalb habe ich dann angefangen, über das Thema öffentlich zu sprechen. Das war eigentlich damals über die Miss Germany-Wahl, weil ich damals so eine Anzeige gesehen hatte, dass die Frauen suchen, die so Verantwortung tragen wollen für die Gesellschaft. Und dachte ich so, ja, das will ich. Und dann dachte ich, da melde ich mich mal an. Und dann habe ich das mit dem Thema gemacht und wurde ich auch genommen. Ich hatte bis dato tatsächlich noch mit niemandem drüber gesprochen. Ich musste das auch erstmal meinen Freunden erzählen. Meine Familie wusste das natürlich, weil die ja involviert war. Und wurde ich genommen und dann war mein Ziel eigentlich, das Thema mehr in die normalen Medien zu kriegen. Weil leider ist es ja so, dass oft nur fallbezogen darüber gesprochen worden ist. Ich dachte auch, ich bin allein, es ist ein Einzelfall. Es wird wenig über Prävention dann gesprochen. Dann habe ich überlegt, nee, ich will es in die Cosmopolitan kriegen. Ich will das Thema überall hinkriegen, damit die Leute einfach Bescheid wissen. Man soll ja nicht in Angst verfallen, aber man soll einfach Bescheid wissen, was passieren kann, die Scheuklappen abzunehmen, alles die Fehler, die meine Eltern gemacht haben, dass sie sich nicht wiederholen. Und man einfach weiß, worauf man achten kann. Und das ist mir dann ganz gut gelungen. Das Thema wurde dann immer gesellschaftstauglicher. Und dann habe ich auch mehr auf Social Media angefangen, darüber zu sprechen. Ja, und dann ging das so seinen Gang bis heute.
Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank dafür, dass du das überhaupt machst, weil ich glaube, wenn man selber auch betroffen ist und dann eben diese ganzen Jahre auch vielleicht auf der einen Seite verarbeiten möchte, auf der anderen Seite permanent wieder damit konfrontiert wird, weil Leute Rückfragen stellen, weil Leute das vielleicht dann auch abwerten und sagen, stell dich mal nicht so an, du hast ja vielleicht was falsch verstanden oder was man sich so vorstellen kann als Laie. Das, glaube ich, ist sicherlich nicht einfach, aber ich hatte beispielsweise sehr früh Kontakt mit diesem Thema, als ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe. Da gab es dort so ein Belehrungsschreiben, wo wir also am Tag eins aufgeklärt wurden, dass wenn jemand von den Elternteilen, der das Kind morgens abgibt, nach Alkohol riecht oder beispielsweise das Kind auffällig viele blaue Flecken hat, oberhalb der Knie, dann würde eben sofort routiniert und ohne Einzelfallprüfung auch eine Meldung an Jugendamt und Co. gehen, woraufhin ich dann so dachte, okay, gut, ich trinke gar keinen Alkohol, Vic Medi-Night, wenn ich mal erkältet bin, macht jetzt nichts. Aber ich fand das natürlich schon krass, dass ich dachte, wow, die sehen also so eine Handlungsnotwendigkeit, dass die da sogar auch direkt an Tag eins eine Konfrontation, aber pauschal für alle suchen, gleichzeitig super konsequent da vorgehen würden. Und dann hört man natürlich über diesen ganzen, ich sag mal, katholische Kirche und wie die so alle da involviert waren. Und jetzt ist es aber einfach so, ich glaube, wenn man da so allgemein drüber hört und selber auch kein schlechtes Gewissen hat, denkt so, gut, okay, das ist jetzt nicht in meiner Familie, dann hat man vielleicht da auch nicht so, weiß ich, schlechte Gefühle, aber du bist ja jetzt nicht nur betroffen, sondern du sagst ja auch noch, ey, hier, also ich könnte auch noch was dazu sagen und ich habe da auch noch Erfahrungen, ich bin auch gerne bereit, die zu teilen und ich möchte eben aufklären. Von daher erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Mut, der ja stellvertretend für viele andere sicherlich auch großen Nutzen bringt. Aber vielleicht gehen wir mal einfach rein, ohne dass wir da jetzt, ich will den Kurs nicht so vorgeben aufgrund der Sensibilität rund um das Thema, deshalb, du kannst die Frage frei interpretieren oder nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, so, was wären vielleicht so typische Signale, die der ein oder andere von uns vielleicht mal einfach stärker beobachten sollte, damit wir, wenn wir vielleicht tatsächlich mit sowas indirekt Kontakt hätten, auch mal reagieren würden. Was sind so Dinge, die einfach eigentlich auffallen müssten, aber vielleicht einem Laien nicht auffallen? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Von Täterseite oder von Kinderseite?
Ja, vielleicht von beiden Seiten. Du kannst es wählen, weil ich glaube, die zeigen beide irgendwelche Auffälligkeiten, aber ich will mich jetzt nicht psychologisch hier engagieren, weil ich jetzt ja nur raten könnte. Also von daher, fang mal an, wähl eine Gruppe und dann fangen wir an.
Ja, also bei Tätern, finde ich, ist es so, natürlich verhalten die sich total, also genauso individuell, wie wir auch alle sind. Aber letztendlich ist eine Sache oft in den Fällen so, die sich herauskristallisiert, und zwar die Sprache. Also oft, wenn jetzt zum Beispiel jemand übergriffig geworden ist, dann wird danach oft gesagt, ja, der war immer schon so ein bisschen komisch oder hat immer schon so ein bisschen vielleicht komisch geredet. Also das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man unterwegs ist oder, keine Ahnung, mal angesprochen wird von einem Mann, oh, du bist ja eine süße kleine Prinzessin. Also wenn das so kleine Kinder sind und die dann quasi, oh, dein Rock darf aber nicht zu kurz. Also das ist ja schon, also immer wenn es so ein bisschen sexuell, also wenn Kinder sexualisiert werden, schon in der Sprache von Erwachsenen. Ich glaube, das ist ein kleines Problem oder eine Auffälligkeit. Was ich auch viel erlebt habe oder in meinem Fall ja auch so war, ist so Manipulation. Ich vergleiche das immer mit so toxischen Beziehungen, weil das, glaube ich, am einfachsten verständlich ist, weil kaum einer versteht, ich habe ja zum Beispiel den Täter total geliebt und ich habe mich eine Sekunde danach daran gedacht, ihn zu verraten oder das jemandem zu erzählen, weil ich dachte, wenn ich den gut finde, wenn ich diese Liebe will, dann geht das gar nicht. Und ich war so abhängig in dieser Liebe von ganzen Hochs und Tiefs und Hochs und Tiefs, dass ich immer dieses, das war wie so ein Pendel, es war ganz schrecklich und ganz schön und ganz schrecklich und ganz schön. Und da war es zum Beispiel so, dass der Täter das ganze Umfeld so manipuliert hatte. Ich war, zum Beispiel hatte er mir gesagt, meine Mama ist böse, und dann wurde ich aggressiv meiner Mama gegenüber. Und meine Mama dachte dann, dass sie das Problem ist und hat an sich gearbeitet und mich noch mehr abgegeben, weil sie dachte, woanders geht's mir gut. Und die Täter auch meinten, ja, hier geht's ihr doch gut. Und ich hatte dann selber auch irgendwie das Gefühl, dass es halt alles richtig ist, so wie das läuft. Also dass das Normale ist. Und deshalb, also einmal so diese Manipulationstaktiken und also im negativen Sinne. Und und halt, ich finde, in der Sprache kann man halt sehr, sehr viel verstehen. Oder auch wenn man zum Beispiel, wenn derjenige jetzt super viel Zeit mit dem Kind alleine verbringen will und wenn jetzt zum Beispiel die Mama oder der Papa sagt, ja, ich bin jetzt aber dabei, und der auf jeden Fall das aber nicht will. Also ich hatte jetzt schon öfter auch mal Geschichten von Betroffenen, die berichtet haben, dass die Mutter halt dabei gewesen sein wollen würde und der Täter halt immer wieder gesagt hat, oh, du bist ja voll übertrieben, du kannst mich auch mal alleine mit dem Kind lassen oder so, und das extra nicht wollte oder das so in Frage gestellt hat. Und also es gibt immer mal wieder so Anzeichen, es gibt auch einfach manchmal so ein Gefühl. Ich weiß, dass das blöd ist, weil an einem Gefühl kann man nichts festmachen, es ist nicht messbar. Aber bei mir zum Beispiel hat jetzt eine Situation auf dem Weihnachtsmarkt, da war ein Kind am Spielen und dann war da so ein Typ mit einer Cap, relativ alt und ist immer näher ran an das Kind, bis der Kopf an seinem Intimbereich war quasi. Und dann hat sich das Kind erschrocken umgedreht, ist weggerannt. Und ich dachte, vielleicht kann ja sein, dass die sich kennen. Dann ist der Typ aber hinterhergerannt und das Kind ist hinter die Wegen vom Weihnachtsmarkt gerannt, wo es so dunkel war. Und dann ist das Kind und er halt hinterher. Und dann dachte ich so, nee, irgendwie, auch wenn ich jetzt total, als erstes kommt ja, ich bin paranoid, ich bin übertrieben, diese ganzen Glaubenssätze, aber ich dachte so, egal, da bin ich das. Ich will ja nur gucken, ob alles okay ist. So, das verletzt niemand, wenn ich gucke. Dann habe ich geguckt, habe gesehen, dass das Mädchen so schnell gerannt ist, dass es direkt zur Familie gerannt ist. Aber der Mann war weg. Und dachte ich so, wenn das jetzt ein Kollege gewesen wäre, dann hätte der sich ja zumindest kurz verabschiedet oder so und wäre nicht im Dunkeln, im Nichts verschwunden. Und dann habe ich mich danach so geärgert, die Familie nicht einfach gefragt zu haben, ob sie den kennen oder so. Und ich glaube, es gibt einfach manchmal Situationen, da haben wir ein komisches Gefühl. Und denen einfach nachzugehen, ohne jetzt natürlich in Angst zu verfallen, aber einfach zu sagen, okay, ich höre da drauf, gucke, was passiert, bleib da dran und ohne erstmal jemandem was zu unterstellen. Und dann schaue ich, wie die Situation sich weiterentwickelt. Aber darauf erstmal zu vertrauen auf dem Gefühl.
Das finde ich tatsächlich ein super Beispiel, auch wenn es jetzt eine vielleicht tragische Situation ist. Aber das können wir jetzt ja nicht abschließend bewerten. Aber genau so passiert es ja. Man beobachtet irgendwas, denkt sich, irgendwie ist das doch nicht normal. Also ich bin jetzt auch tatsächlich ja schon skeptisch, wenn man in bestimmten Konstellationen zusammen schaukelt oder so. Ne, so, ja, setz mal auf meinen Schoß. Ja, ist ja, wenn du mit Kindern im Kindergarten auf so einem Kinderspielplatz bist, ist jetzt mit meinem Sohn, wo der 7 ist, nicht mehr ganz so häufig der Fall wie früher. Aber da beobachtest du ja schon mal so Situationen, wo du denkst, also irgendwie ist das ja doch auch unnötig, so viel künstliche Nähe herzustellen, obwohl das Kind ja auch alleine da schaukeln könnte. Oder du musst ja auch nicht jedes Kind immer hochheben, nur weil das da an irgendeinem Klettergerüst klettern möchte oder sowas. Und von daher finde ich gerade so ein Alltagsbeispiel extrem hilfreich. Danke dafür, weil ich glaube einfach, dass der ein oder andere von uns vielleicht das tatsächlich beobachtet und dann aber denkt, ach, ich übertreibe bestimmt, ich sehe das falsch oder ich bin nicht zuständig. Und ich glaube, und das ist so meine Intention für diese Folge, dass der ein oder andere vielleicht dann beim nächsten Mal, wenn sowas auftaucht, einfach an diese Folge denkt und an dich denkt und einfach denkt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass die Eltern sagen, vielen Dank, aber ne, es ist alles in Ordnung, aber mehr passiert ja auch nicht.
Genau.
Und von daher, super, super Beispiel, herzlichen Dank, weil gerade Weihnachtsmarkt ist ja jetzt gerade super aktuell, auch wenn die Folge vielleicht nach Weihnachten ausgespielt wird, aber von der Sache her. Karneval ist ja nichts anderes und ich glaube, da verstecken sich dann viele auch so, ne, bei diesen Bonbons und bei diesen Alkoholszenarien und so, ah ja, war ja alles nichts. Insofern, wunderbares Beispiel für diese Sache. Andersrum, was würdest du sagen, ist ein Kind-Szenario, wo man sich auch mal so vielleicht drin wiederfinden könnte, dass man Sabi auch schon mal sowas beobachtet? Gib mal Szenario.
Ja, also erstmal generell, alle Anzeichen bei einem Kind können natürlich auch andere Arten von Gewalt sein. Es muss nicht immer sexualisierte Gewalt sein, aber was ich immer, das Wichtigste eigentlich ist, zu gucken, wie verändert sich das Kind, weil so ein Vorfall kann ein Kind verändern. Und da ist das Kind auf einmal laut, es ist auf einmal viel leiser, es ist zurückgezogener, geht es mit der Person anders um. Einfach beim Kind und bei dem Gefühl bleiben, verändert, warum ist es jetzt verändert, was ist da los? Und einfach auch beim Kind im Gespräch dann zu bleiben. Ich habe da auch mal so eine Gesprächsanleitung zu gepostet, aber dann gibt es auch viel auf so bei Missbrauchbeauftragten und so. Da gibt es viele Gesprächsanleitungen, die man auch mit Kindern machen kann, ohne die zu triggern oder was zu unterstellen oder so. Und generell ist es aber auch so, dass zum Beispiel, wenn ein Kind jetzt wieder ins Bett macht oder ich hatte zum Beispiel dann so dolle Neurodermitis, weil ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, aber so grenzenlose Menschen, die nicht so wissen, wo hören sie auf und wo fängt der andere an und immer so sehr nah auf einem sind. Das ist oft ein Zeichen, dass deren Grenze irgendwann übergangen worden ist. Und dann fühlen die sich nicht mehr. Und die fühlen auch nicht Grenzen von anderen, weil sie selbst die eine hatten. Weil die auch selber nicht respektiert worden ist. Und das ist das gängigste Zeichen eigentlich, woran man Übergriffe jeglicher Art oder Gewalt halt so erkennen kann. Dann ja, klar, also ich habe mich sogar irgendwann mit Kot eingerieben und da hatte mir einer mal auch erklärt, dass das so ein Urinstinkt ist von Leuten, also von Menschen, weil im Gefängnis das wohl auch oft gemacht wird, damit man nicht angefasst wird, damit man halt so stinkt. Also gerade mangelnde Hygiene, sowas kann halt auch hindeuten. Es kann auch sowas wie Bauchschmerzen, Konzentrationsfähigkeit, die auf einmal abnimmt. Aber natürlich kann man auch mal so Bauchschmerzen haben. Also es ist super wichtig, das im gesamten Aspekt zu haben. Also das Kind kommt jetzt von irgendwo nach Hause und ist irgendwie verändert. Warum? Oder das Kind ändert sich auf einmal und macht ganz, ist auf einmal viel redseliger oder viel lauter und verwendet andere Worte oder ist viel leiser und redet gar nicht mehr. Zum Beispiel wurden wir immer danach gefragt, was wir gemacht haben. Und der Täter hat dann, ich konnte mich oft nicht dran erinnern, weil wir auch manchmal sediert worden sind. Und der Täter hat dann einfach gesagt, ja, wir waren am Strand, war auch toll am Strand, oder? Und ich konnte mich nicht dran erinnern. Und ich weiß noch, wie ich dachte, ich werde verrückt, weil ich mich nicht an diese Situation erinnern konnte, dass wir am Strand waren. Ich dachte, ich konnte mich nur an den sexuellen Missbrauch erinnern. Und dann dachte ich, ja, okay, vielleicht bin ich irre, weil Erwachsene haben ja Recht, habe ich gelernt, und Kinder nicht. Und solche Sachen, dass ich saß im Auto und habe danach überhaupt nicht erzählt, nichts über diesen Tag, weil ich auch nicht wusste. Ich habe immer nur gesagt, ja, war gut. Und so mit dem Kind noch mehr dran zu bleiben, ich glaube, das ist super wichtig. Und was meine Mama vor allem für einen Fehler gemacht hat, war auch, dass sie es nicht für möglich gehalten hat. Also es gab damals ja auch noch kein Internet, aber sie dachte immer, dass sowas nur passiert, wenn Kinder entführt werden und nicht im engsten Familienkreis oder Freundeskreis oder in der Nachbarschaft oder so. Und das ist, glaube ich, für viele eh unwahrscheinlich, aber das muss man einfach für möglich halten, dass es das überall gibt, in jeder Gesellschaftsschicht.
Ja, und ich glaube auch, dass man vielleicht auch ein bisschen das Thema größer durchdenken muss. Also sexuelle Übergriffe ist ja eine Facette von Kindesmissbrauch, so in meiner Interpretation, weil ich erinnere mich zum Beispiel an ein Schulfest an der Schule meines Sohnes, und das war im Sommer. Und dann habe ich da mit meiner Frau gestanden, weil wir hatten da ja auch irgendwie eine Aufgabe, mussten uns da so ein bisschen beteiligen. Und dann sage ich, guck mal das Kind da vorne. Und sie guckte da so ein Kind an, und das war ein ganz normaler Junge, der einfach da spielte. Und dann sage ich, der ist nicht dünn, der ist unterernährt. Und dann habe ich den da beobachtet und habe gesagt, ich gehe jetzt mal da zum Direktor, weil ich mit dem ganz guten Draht habe, was nicht immer ein gutes Zeichen ist für die, die hier zuhören. Wenn der als Papa von einem Sohn den Direktor schon in dem ersten Jahr kennenlernt, dann ist das auch mal so ein Hinweis, da hat er wieder Schabernack gemacht. Aber Fakt ist, der und ich haben halt öfter schon miteinander gesprochen, bin ich zu dem hin, ich sage, hören Sie mal, was ist da los? Also gibt zwei Möglichkeiten, Sie kümmern sich oder ich kümmere mich. Und dann sagt er nur, das Jugendamt ist da schon dran. Und da habe ich einfach nur gedacht, krass, das war jetzt ja so ein impulsiver Mechanismus bei mir. Ich sah den und dachte, das ist nicht dünn. Wenn ich die Knochen ohne Röntgengerät sehen kann, dann ist der einfach unterernährt. Und das ist auch irgendwie meldepflichtig. Und dann habe ich da den Direktor ja vor die Wahl gestellt und sagte nur, Herr Semmo, das liegt schon bei ganz anderen Stellen. Aber da fand ich es einfach gut. Und da fand ich es vor allen Dingen gut, dieses Feedback zu bekommen, weil wenn jetzt niemand was macht, weil jeder denkt, irgendeiner wird da sich schon kümmern, ich bin nicht zuständig und so weiter. Und auch wenn das jetzt vielleicht, ne, für gerade das, was du da erlitten hast, jetzt vielleicht zu weit weg ist. Aber ich glaube, es gibt so viele Hinweise darauf. Genauso wie zum Beispiel mein Sohn hier einen Spielkameraden dabei hatte. Und irgendwie kommen wir so ins Gespräch und dann sagte, nö, mein Vater, der schlägt mich regelmäßig. Also ich finde das nicht gut. Ich kriege da regelmäßig auch mal eine Backpfeife. Und eben habe ich so gefragt, wofür? Und dann erzählt er, wofür immer alle eine geschallert kriegt. Und dann denkst du dir so, wow. Wow, also du bist teilweise näher dran, als du das selber vermutest. Und deshalb finde ich das einfach so großartig, dass du dir Zeit für diese Folge nimmst, weil ich mich da mit dem Thema oft beschäftige. Auch wir hatten Übernachtungsbesuch, und dann habe ich dem Jungen, der hier zur Übernachtung war, habe ich gesagt, so, pass mal auf, da vorne ist ein Badezimmer, da gehst du jetzt rein, dann schließt du das von innen ab, und dann ziehst du die Sachen an, die dir deine Eltern mitgegeben haben, und ich helfe dir gleich da nochmal beim Zähneputzen. Aber, ne, und dann kam der raus, und dann hatte der zwar einen Schlafanzug an, aber das war so einer mit so einem weiteren Ausschnitt. Ich sah also, dass der seine Unterwäsche noch anhatte, und dann dachte ich so, also ich bin jetzt nicht in der Position, diesen Jungen heute Abend zu erziehen. Der fühlt sich wohl, der geht jetzt da ins Bett, der kriegt ein eigenes Bett und eine Lampe da dran und was er alles haben möchte, damit er sich überhaupt nicht unwohl fühlt, weil ich auch glaube, dass manchmal so übertriebene Fürsorge für auf der einen Seite vielleicht sogar gut gemeint ist, aber auf der anderen Seite tatsächlich als übergriffig eingestuft werden kann. Und ich dann immer denke, oh, halt dich mal da raus, ich kenne ja gar nicht genug über diese Kinder. Und von daher, wie schnell kann da auch was missverstanden werden? Weil ich glaube, wir sind da heute alle aufgeklärter, allgemein, nicht zwingend reagieren wir stärker, aber aufgeklärter. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, du brauchst die Frage nicht beantworten, aber der eine oder andere, der wie ich 45 ist, der wird sich auch noch dran erinnern, wenn du bei Oma warst und du hattest da Dreck im Gesicht, dann holt ihr die ein Taschentuch aus der Tasche, dann spuckt ihr die da rein und dann hat die dir das schön da weggewischt. Das würde man jetzt heute vielleicht auch nicht mehr machen. Und auch das ist ja teilweise schon übergriffig, weil Oma macht ja auch keinen Unterschied, ob das der Enkel ist oder der Freund vom Enkel. Die sieht nur, da muss gehandelt werden, das mache ich jetzt. Und von daher gibt es da ja auch eine gesellschaftliche Weiterentwicklung und eine Sensibilisierung. Und deshalb ist ja deine Sache so wichtig. Also Kinder verändern ihr Verhalten, haben wir festgestellt, in irgendeiner Form. Und du hast gerade gesagt, ganz großes Problem ist, dass die Eltern, also ich interpretiere nur, korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Ja, das ist richtig.
Du sagst, Eltern halten das selber nicht für möglich, insbesondere in der Konstellation mit den auf der anderen Seite betroffenen Personen, schenken dem Kind dann vielleicht auch nicht genug Gehör, nicht genug Aufmerksamkeit, sodass das Kind sich noch mehr zurückzieht und gar nicht verstanden fühlt und vielleicht auch die Chance auf Hilfe gar nicht mehr sieht. Insofern, wenn du das jetzt nochmal vielleicht thematisieren würdest, wie würdest du auch, weil du ja jetzt alle Facetten kennst, nicht nur die theoretische, sondern leider auch die betroffenen Seite, was würdest du dir wünschen, wenn du dich als Kind mit irgendeiner Situation so vielleicht überfordert fühlst, unwohl fühlst und gehst da jetzt auf deine Eltern und kannst ja auch nicht die Faktenlage sauber präsentieren, sondern erstmal nur so den ersten Eindruck schildern. Was würde man sich wünschen in so einer Situation, wie man abgeholt würde, um dann auch das Vertrauen zu fassen, sich weiter zu öffnen? Und was könnten vielleicht auch fremde Personen machen, die man jetzt als nett einstuft, weil ich bin ja auch Patenonkel, ich bin ja auch irgendwo Nachbar, ich bin ja auch irgendwo Vater eines Schulkameraden. Also es gibt ja viele Menschen, mit denen ich auch Kontakt habe. Und was könnte man signalisieren, damit jemand Vertrauen fasst und sagt, es sind zwar nicht meine Blutsverwandten, aber vielleicht kann er mir trotzdem helfen. Also
ja.
Was wäre richtig?
Das Wichtigste ist bei Kindern immer Zeit. Und das haben viele oft nicht. Also viele denken, glaube ich, man kann einmal was sagen und dann öffnet sich das Kind oder so. Aber tatsächlich ist es so ein, es war bei mir damals, also das kenne ich eigentlich von ganz, ganz vielen, dass sie so dass sie einfach viel Zeit brauchen und so auch Hartnäckigkeit. Weil das ist so tief in einem verankert, dass man es nicht sagt aus Scham, aus Schuld, aus Angst, dass irgendwas passiert, weil manchmal stecken auch Drohungen dahinter oder so. Ich zum Beispiel habe das durch eine Maltherapie erzählt erst und nachdem Wochen und Monate lang, ich war ja während des gesamten sexuellen Missbrauchs in ärztlicher und psychologischer Behandlung sogar und die haben auch nichts gemerkt. Also es ist wirklich so, die haben zwar dann so eine Angststörung festgestellt, aber eben nicht, dass es durch sexualisierte Gewalt entstehen kann. Und ich glaube, deshalb ist es total toll, wenn Erwachsene auch nicht nur bei den eigenen, sondern auch bei fremden Kindern halt sich diese Zeit nehmen, wenn das geht. Und ich habe mal Gesprächsfaden aufgeschrieben und auch, also die gibt es auch einsehbar eben da bei Missbrauchsbeauftragten für verschiedene Situationen, wo eben genau das auch stattfindet. Also man hat jetzt einen Verdacht, ein komisches Bauchgefühl und dann kann man das genau auf die jeweiligen Situationen anwenden. Egal, ob man jetzt Lehrerin ist, Erzieherin oder hier einfach nur Nachbarin oder so. Und ich glaube, bei den eigenen Eltern ist es halt nochmal ein Unterschied, weil Kinder spüren, wenn man es nicht hören kann. Also ich zum Beispiel war damals auch, wenn ich bei Psychologen war oder so, hatte ich das Gefühl, dass die so mitleidig mit mir waren und dass die so so traurig in ihrem Blick waren. Und als Kind, du versuchst immer so eine Waage zu halten. Du versuchst dann immer der Part zu sein, der irgendwie ausgleicht automatisch. Und dann kam ich immer mehr in so eine stärkere Position und dann öffne ich mich nicht. Das heißt, ich brauche einen Menschen vor mir, der bereit ist, das zu hören, das Schlimme, der nicht daran zerbricht. Und das ist natürlich schwer von Eltern zu erwarten. Und das muss man sich aber trotzdem ehrlich die Frage stellen, kann ich das jetzt hören und aushalten, wenn mein Kind mich das fragt? Und wenn nicht, dann hole ich mir einfach Hilfe an die Seite und mache das mit der Hilfe zusammen. Ist ja nicht schlimm. Aber wenn ich sage, okay, ich kann das hören, ich bin dafür bereit, dann auch nicht in dieser Sorge zu sein, sondern ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber im Positiven zu bleiben. Also, weil bei mir war es damals zum Beispiel auch so, dass wenn Leute so negativ waren und Angst hatten, was da gleich kommt und sich Sorgen gemacht haben und überfordert waren, dass man als Kind dann so schnell zumacht. Aber wenn man da ist und sagt, hey, zum Beispiel das Kind sagt jetzt, mein Onkel hat mir zwischen die Beine gefasst oder so. Und man sagt als Elternteil, oh mein Gott, das ist ja richtig schlimm, das ist verboten, du weißt, dass es verboten ist, ne? Dann macht das Kind ja sofort zu und denkt, es hat was falsch gemacht. Anstatt zu sagen, toll, ich glaube dir, danke, dass du mir das gesagt hast. Und dann wegzugehen, sich Hilfe zu holen, zu überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? Also quasi diese Positivität im Gespräch so zu behalten und auch nachher dem Kind an die Hand zu nehmen, zu sagen, so, du hast es jetzt hier überlebt, das ist passiert, aber wir gehen jetzt den Weg und holen dir das Leben wieder zurück. So, das ist ja nicht vorbei. Du hast es überlebt. Das heißt, du hast schon krasse Ressourcen und Energie verwendet. Das heißt, da ist ja auch viel, was man jetzt ins Positive trotzdem wandeln kann. Und ich glaube, das darf man halt irgendwie, ich weiß, bei diesem schlimmen, grausamen Thema, aber ich habe das Gefühl, umso mehr Angst wir davor haben und umso mehr wir denken, oh Gott, umso weniger beschäftigen wir uns damit und umso weniger lassen wir das zu in unserem Kopf.
Ja, jetzt hast du gerade was gesagt und auch hier Leute, die jetzt meinen Podcast häufiger hören oder mich auch schon mal live erleben, die werden sich wundern, weil ich selten so vorsichtig bin, aber hier ist halt das Thema so brisant.
Du kannst aber gerne das sagen, was zu
Naja,
sagen ist.
das will ich nicht
Also
so
wirklich.
direkt, aber jetzt hast du gerade gesagt, du warst ohnehin schon in psychologischer Behandlung und während das passiert ist, kannst du kurz erklären, was die Auslöser waren für diese psychologische Behandlung, um danach die Frage zu stellen, glaubst du, dass Leute, die ohnehin schon in irgendeiner Art Unterstützung brauchen, anfälliger sind und von Leuten schneller als Opfer identifiziert werden? Das ist die nachgelagerte Frage und deshalb in der Verknüpfung. Ist diese psychologische Behandlung vorher erfolgt und das oder wie gehen wir da irgendwie drauf ein?
Nee, also die psychologische Behandlung ist nach dem Sex. Also der erste Übergriff hat begonnen und mein Verhalten hat sich verändert. Und das haben meine Eltern gemerkt. Und die haben gesagt, okay, ich kann aber nicht, also sie wussten nicht weiter. Und sie haben sich dann professionelle Hilfe geholt. Und dann war ich quasi während des gesamten sexuellen Missbrauchs in ärztlicher und psychologischer Betreuung. Aber man muss auch sagen, dass der erste Arzt auch von den Tätern empfohlen worden ist. Und ich glaube, der hat halt nochmal komplett meinen Eltern den Gedanken genommen, weil ich war auch immer wund im Genitalbereich und der hat denen zum Beispiel gesagt, das ist normal, dass sich ein Kind unten rumstochert. Und dann war das für die so gegessen irgendwie. Sie haben sich dann natürlich noch andere Meinungen nachher eingeholt, aber es ging dann nie wieder in diese Richtung, bis es nachher dann halt rauskam.
Wobei das jetzt natürlich tatsächlich irgendwie auch schlimm ist. Was du ja gerade bestätigst, ist ja das, was der Laie auch in der Presse irgendwie immer als Eindruck gewinnt, dass das selten eine alleine ist, sondern eigentlich scheint diese pädophilen Szene auch in dem Zusammenhang sehr vernetzt zu sein. Also da gibt es ja auch immer einen, der mitfilmt und dann gibt es auch immer einen, der ist auch noch dabei gewesen. Dann gibt es auch immer einen dabei, der hat selber nichts gemacht, aber der hat zugeschaut. Und dann gibt es immer noch einen, der wusste, dass das da läuft, aber der hat gesagt, das ist nicht meine Baustelle. Und gerade wenn ich dann auch so Szenarien höre, denke ich jetzt mal an dieses Wahnsinnsbeispiel da aus Österreich, wo da jemand, ne, ewig im Keller eingemauert ist, da denkst du dir ja, was, also wie soll das ablaufen, dass die Ehefrau das nicht merkt, dass er keine Nacht in seinem Bett da pennt und dass ja dann auch da unten ein Parallelleben stattfindet. Also es ist ja nicht nachvollziehbar. Und von daher, du bist jetzt tiefer in dem Thema drin. Also würdest du auch sagen, das ist echt eine echt vernetzte Szene, die dann ja bis vielleicht in deinem Fall zum Arzt, Psychologen und auch auf offizieller Stelle noch Kontakte hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren ja alleine bei den Nachbarn, haben da Filme abgegeben und so, also so kinderpornografisches Material. Wir sind selber auf so Feiern gefahren, wo andere Männer auch einen sexuell missbraucht haben. Also das auf jeden Fall ja. Und die hatten halt so super viel Geld, obwohl sie einfache Jobs hatten. Das habe ich mich immer gefragt, warum da nicht das Finanzamt oder irgend. Ich dachte immer so, das muss doch irgendwann mal auffallen. Ja, und halt die waren auch so. Die hatten keine Angst vor der Polizei, gar keiner von denen. Also alle waren so, ach, da passiert nie was. Die waren so total tiefenentspannt irgendwie. Und das fand ich immer so merkwürdig. Die haben auch manchmal so Codenamen füreinander verwendet. Aber abgesehen davon, also ich glaube auf jeden Fall, dass die vernetzt, also dass die meisten da vernetzt sind, vielleicht nicht alle. Und auch um auf deine Frage nochmal von davor zurückzukommen, ob Kinder, die vielleicht in psychologischer Behandlung da schneller in sowas involviert sind. Ich glaube, dass Kinder allgemein, die Probleme haben zu Hause, schneller dafür offen sind, weil gerade dieses, du bist was Besonderes, du wirst da dann anders geliebt, du bekommst mehr Aufmerksamkeit. Die Täter gucken sich ja an, was fehlt dem Kind und dann versuchen sie, ihnen das quasi da dann zu geben. Und gerade wenn die Eltern vielleicht auch unsicher sind, weniger das Auge auf ein Kind haben, weniger, also ich glaube, wenn du Prävention lebst, wenn du wirklich dem Kind Stärke mitgibst, wenn du auch der Vater präsent ist, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dann schreckt die das einfach viel mehr ab, weil es leider, das ist jetzt ein bisschen doof, aber es wird einfach, wenn ein Vater sagt, ich glaube, mein Kind wird hier sexuell missbraucht, glaube ich einfach, wird das noch mal mehr anders für voll genommen, als wenn eine Mutter das sagt, weil die immer noch mal als mehr überfürsorglich gilt. Also das wird immer noch mal vielleicht mehr anders interpretiert. Und ich glaube schon, dass die leider mehr Angst noch mal vor Vätern haben, die wirklich Präsenz zeigen. Das glaube ich halt wirklich. Und ich glaube, wenn die noch mal mehr sprechen würden, wenn mehr Väter auch wirklich noch mal mehr die Kinder so, also ja, wenn die sich noch mal mehr für das Thema auch so. Deshalb bin ich auch so dankbar, dass du hier so eine Plattform gibst, wenn die sich mehr dem Thema annehmen. Ich glaube, das kann noch mal irre viel einfach bewirken.
Ja, ich habe gestern auch, weil ich wieder irgendwelche Reels geguckt habe, ich mache das ja beruflich. Mein Team sagt, ich würde meine ganze Zeit auf Social Media verschwenden, aber ich sage, ich musste auch immer gucken, was die anderen auch machen, um entsprechend Reichweite aufzubauen, sich zu inszenieren oder vielleicht irgendwelche Botschaften gezielt rauszuhauen. Insofern gucke ich natürlich auch mal, sonst wäre ich ja gar nicht auf deinem Kanal durch Zufall gelandet, links und rechts. Und da habe ich dann heute wieder oder gestern auch so ein Reel gesehen, wo dann einer so sagte, also mein Vater wüsste auf Rückfrage gar nicht, wie hieß eigentlich mein Gymnasiallehrer, welche Leistungskurse hatte ich, wie hießen meine engsten Freunde. Und dann habe ich gedacht, das stimmt, das wüsste mein Vater wahrscheinlich auch nicht. Der ist jetzt tot, ich kann nicht mehr fragen, aber ich denke, das ist irgendwie in vielen gesetzt. Gleichzeitig habe ich gedacht, ich wüsste das ganz genau.
Oh, wie schön.
Ich habe auch zu meiner Frau gesagt und meinem Sohn, ich sage, hör mal, du übernachtest auch bei niemandem, wo ich nicht Mama und Papa kenne. Also wenn die hier mit dir spielen wollen, die können gerne alle hier hinkommen, die sollen die auch gerne alle zusammen abholen und ich lerne die auch gerne kennen. Aber wenn ich nicht weiß, wer da im Hintergrund alles aktiv ist, gehst du nirgendwo hin. Ich meine, wir haben ein großes Haus, ich kann denen alles hier bieten, die können hier spielen. Aber das ist so mein Denken. Vielleicht ist das dann auch wieder an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu vorsichtig, aber da denke ich mal, ich habe nur diesen einen Jungen. Und da werden keine Experimente gemacht. Nur weil der da irgendeinen Klaus oder einen Max heißen die heute alle oder einen Finn da in der Schule kennenlernt und nett findet, kann er nicht nach der Schule einfach mal mit dem dahin fahren, ohne dass ich da überhaupt weiß, wo landet der da. Meine Frau findet das immer ein bisschen komisch, dass ich immer direkt frage, was machen die beruflich, wie sind die grundsätzlich so organisiert, was sind da noch für Kinder im Haus und so weiter. Weil ich aber denke, ich hätte gerne einen Überblick darüber, in welchem Umfeld mein Sohn da nicht nur spielt, sondern vielleicht auch, ich sag mal, Gedanken aufschnappt zur Lebensführung, zum Umgang mit Alkohol, zum Umgang mit Nikotin, zum Umgang mit allen möglichen Sachen. Und deshalb denke ich einfach, ich überlasse das ungern dem Zufall. Und von daher, glaube ich, bin ich da schon präsent. Ich gehe auch zu den Elternsprechtagen selber hin, weil ich immer denke, oh ja, ich höre mir das auch nochmal eben an hier. Und war ja jetzt auch nicht der beste Schüler und denkt dann immer, das ist auch nicht immer alles richtig, was die da sagen. Das kann man dann schon nochmal diskutieren an der einen oder anderen Stelle. Aber dieses Netzwerk ist natürlich schon grammatisch. Jetzt ist so, mich interessiert als Laie, vielleicht kannst du diese Frage beantworten. Also wenn jetzt jemand, ich würde das jetzt mal einfach als Störung bezeichnen, wenn jetzt jemand eine sexuelle Störung hat und auf Kinder fokussiert ist, dann weiß der ja auch, egal wie schön er sich das redet, unterbewusst schon, ich bin nicht normal. So, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt weiß der, das ist auch gesellschaftlich nicht ganz so akzeptiert, aber irgendwie schafft er es ja, auch andere zu finden, die ähnlich denken. Und was gibt es für Kommunikationskanäle, auf denen diese, ich sag jetzt mal, Bekloppten andere Bekloppte finden? Weil am Ende würdest du doch sagen, okay, das behalte ich mal besser für mich, weil das ist ja in sich schon schlimm genug. Jetzt will ich nicht noch irgendwo Gefahr laufen, dass meine Nachbarn plötzlich mit dem Finger auf mich zeigen. Und deshalb, was gibt's da für versteckte Kommunikationskanäle, die man ja, wenn man das jetzt von einem anderen Blickwinkel auch betrachtet, auch frühzeitig erkennen könnte, um zu denken, ja, da muss ich mich vielleicht mal einmischen oder zumindest mal Meldung machen. Da kann ja jemand anders gucken gehen. Also im Hinblick auf Präventionsoptimierung, solche Impulse jetzt hier. Wo könnte man sowas beobachten? Wie finden so Verwirrte zusammen?
Also ich glaube mittlerweile im Internet, in so Foren oder im Darknet, also da gibt's ja richtige, die tauschen sich da ja richtig aus. Also es gab ja so eine Zeit lang sogar so ein Handbuch auch, das so weitergegeben worden ist und so. Und ich vergleiche das immer eher mit so einer Sekte, weil ich glaube, dass die untereinander, oder so habe ich das damals erlebt, sich schon sehr klar sagen, dass das eigentlich in Ordnung ist und dass die Gesellschaft falsch ist. Und ich glaube, das mündet auch so ein bisschen darauf. Es gab ja auch so ein paar Professoren, sag ich mal, die das auch so ein bisschen gelehrt haben, dass Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern eigentlich was Normales ist. Und ich glaube, dass die versuchen das damit immer wieder so ein bisschen zu erklären. Und ich glaube, die versuchen eben, das nicht zu denken, dass es unnormal ist. Ich glaube, da gibt es ein paar. Es gibt wahrscheinlich auch viele, die sich dann Hilfe holen. Aber ja, ich glaube, dass viele sich das einfach auch echt schönreden. Ich habe jetzt gerade erst was erlebt. Da hat mir eine Followerin geschrieben, da hat ein Professor im Kindergarten eine Vorlesung gehalten. Da ging es eigentlich um Erziehung, also für die Erzieher und so weiter, ne? Und dann hat er einfach in dem Vortrag gesagt haben, dass sexueller Missbrauch an Kindern nicht so schlimm ist, weil die vergessen das wieder. Ist ja mittlerweile erwiesen, dass sie es nicht vergessen und dass sie keine Schäden dadurch haben. Und dass, wenn man Jugendliche vergewaltigt, dass die nur ein paar Tage Schmerzen haben, aber dass das mit denen eigentlich nichts macht. Und die haben das dann gemeldet, der hat auch keine Gage bekommen und so. Aber der immerhin, die haben ja dann gesagt, hey, das ist nicht mehr in Ordnung, sowas zu sagen. Aber der ist ja davon überzeugt. Ich habe den dann auch gegoogelt, der hat Bücher gemacht, der hält auch immer noch Vorträge und macht so Camps und so. Und ich glaube, dass es in 2025 immer noch so Menschen gibt, die denken, das ist normal, obwohl es mittlerweile so viele Studien gibt, die das eben das Gegenteil belegen.
Ja gut, die Frage ist natürlich auch, inwieweit jetzt das Internet mit diesen ganzen Sachen, die man heute ganz leicht per Mausklick erreichen kann, da vielleicht auch so ein bisschen die Toleranzgrenzen verschiebt. Weil ich habe jetzt tatsächlich, ja, weil das ja gefühlt jetzt jeden Tag in den Medien ist, hier mit den Epstein-Files, da in den Vereinigten Staaten und so weiter, da poppt ja jeden Tag was auf und jetzt bin ich auch sehr Amerika-affin, dann bist du schnell bei den Themen Trump und dann Epstein und dann bei ICE und dann jetzt diesem FBI-Direktor und diesen ganzen E-Mails und so weiter, da musst du ja gar nichts für tun, das kannst du ja im Moment kaum verhindern, dass das da aufpoppt. Und da poppte so eine, weiß ich nicht, so eine Darstellung auf, wo so drin stand, der Epstein hätte selber gesagt, er steht gar nicht auf Kinder, sondern er steht so auf Mädchen, die so um die 15 Jahre alt sind. So, und jetzt stehst du da natürlich wieder an dem Punkt und dann denkst du so, ja, wenn du jetzt mal so durch die Stadt gehst, also da laufen ja heute teilweise auch 10, 11, 12, 13-jährige Kinder in Klamotten rum, wo ich mir denke, hätte ich eine Tochter, wäre das nicht der Fall. So, das ist jetzt vielleicht einfach Theorie, weil das nachher sich nicht durchsetzen lässt, weil das alle so machen. Aber mal zurückgedacht zu der Zeit, wo ich eben in dem Alter war, da war das anders, ja. So, und jetzt ist da die Frage, ob dann der eine oder andere vielleicht denkt, boah ja, bei 16 und 17 und 15, da ist es gar nicht mehr so schlimm, da wissen die heute, weil dann kommt ja schnell, die sind heute viel reifer als früher. Aber es gibt ja da ja trotzdem noch irgendwelche Punkte. Von daher, was hast du da irgendwie, weiß ich nicht, eine Statistik, in welchen Altersgruppen ist man besonders gefährdet, wo muss man besonders aufpassen und gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, dass zum Beispiel Jungen oder Mädchen tatsächlich stärker gefährdet sind, weil so als Außenstehender würde ich sagen, das kann man wahrscheinlich gar nicht unterscheiden, weil die einen haben halt eine Präferenz für Jungs, die anderen für Mädchen. Vielleicht liegt es auch daran, wo habe ich Zugang? Ich bin da nicht im Thema. Was hast du da für ein fachliches Wissen verfügbar, was man hier mal teilen könnte?
Also es gab jetzt eine Studie, die ist auch ziemlich viral gegangen, dass zum Beispiel Kleidung keinen Unterschied macht für Übergriffe. Also das heißt, wenn ich jetzt mich ganz mit einem sehr kurzen Rock über die Straße gehe, werde ich genauso oft vergewaltigt, wie wenn ich eine lange Hose trage zum Beispiel. Das war super interessant. Aber generell sind mehr Mädchen betroffen als Jungs. Das zeigt jetzt die neueste Statistik. Ich
Kann
glaube,
man das in Zahlen ausdrucken? Okay.
jede vierte Frau wird in der Kindheit und Jugend sexuell missbraucht. Aber ich glaube, dass ich weiß nicht, in welchen Altersgruppen das am gefährlichsten ist. Und jeder siebte Junge, auch im Kinder- und Jugendalter. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass letztendlich umso kleiner die Kinder, umso leichter. Und ich glaube, so ältere Herren, die denken, sie stehen jetzt irgendwie auf dann so 15-, 16-Jährige, da gab es ja jetzt ja auch einen Fall, der rauskam, wo sie ja 16 war, oder also 15, als sie sich kennengelernt haben, 16 und er 63. Und sie ist immer noch davon traumatisiert, weil du das noch gar nicht einschätzen kannst. Du hast noch gar nicht diese psychologische Reife, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und
Okay, das heißt aber, man kann diese Altersgruppe gar nicht so abschätzen. Gibt es denn beispielsweise da auch Erfahrungswerte, wann das irgendwie zu Ende ist? Weil ich sag mal, du bist jetzt tiefer da drin. Aber man hört ja auch, dass beispielsweise Frauen in der Ehe geschlagen werden oder dass beispielsweise auch, ich sag mal, Vergewaltigung in der Ehe durchaus ein Akt, also ein realer Case ist. Und von daher gibt es da irgendwie eine Tendenz, nimmt das nach hinten raus ab oder ist das Zahlenverhältnis eigentlich ähnlich? Ist es halt einfach nur eine andere Tätergruppe oder so?
Ja, es ist
Wie
eine andere
schätzt du das?
es ist eine andere Tätergruppe und es nimmt zu, weil es dann jede dritte Frau ist.
Oh.
Also das weiß man ab 18, jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben Gewalt. Aber da ist eben auch Gewalt mit drinne, ne? Also nicht nur sexualisierte Gewalt. Aber ich glaube, das sind halt andere Täter dann.
Wie weit bist du drin? Ich war letztens mit einer Mitarbeiterin unterwegs und wir waren einfach auf dem Weg zu einem Job und auf einmal kommen wir so ins Gespräch und dann sage ich ja, wir können ja was essen gehen und dann kommen wir über Essen gehen ins Gespräch und dann sagt sie so, ja, aber du kannst nicht bezahlen. Da sage ich, naja, ich bin dein Chef, natürlich bezahle ich das. Und dann lacht sie und sagt, ja, alles in Ordnung. Ich meine damit eher, dass es heute immer mehr so ist, dass wenn Kerle irgendwelche Mädchen zum Essen einladen, die daraus dann irgendwelche Ansprüche für die Zeit nach dem Essen ableiten, sodass sie für sich die Entscheidung getroffen hat, sie lässt sich überhaupt von niemandem mehr einladen, wo ich gesagt habe, gut, wenn wir zusammen beruflich essen gehen, da können wir das nicht verhandeln. Abgesehen davon musste ich das meinem Opa früher versprechen. Er hat gesagt, Philipp, es gibt zwei Sachen, die ich niemals erleben möchte. Wenn du mit einer Frau essen gehst, wird die niemals selber bezahlen. Wenn du das Geld nicht hast, rufst du mich an, kriegst du das von mir. Aber das erwarte ich von dir. Und er hat gesagt, wenn ich dich einmal in der Straßenbahn sitzen sehe, während eine Frau steht, haben wir auch ein ganz großes Problem. Das waren zwei Sachen, die ihm ganz wichtig waren. Aber von der Sache her, ich meine, du bist jetzt da einfach ja im Thema. Ist das tatsächlich so, dass da immer mehr Leute einfach so Ansprüche aus bestimmten, weiß ich nicht, Leistungen oder Arten von Entgegenkommen oder so ableiten?
Ich glaube schon, es ist die Frage der Intention. Wenn ich einfach nur sage, hey, es war ein netter Abend, ich möchte das gerne bezahlen, das ist ja voll schön und legitim. Aber das stimmt schon mit diesem Getränk ausgeben. Also, dass dann die Männer sagen, oh Mann, jetzt habe ich hier aber was ausgegeben, jetzt kriege ich nichts dafür. Also, das ist dann irgendwie, das ist natürlich dann, das, du kannst es ja nicht kaufen, das geht ja nicht. Also, ich weiß nicht, wer das in seinem Kopf dann denkt. Entweder gibst du was aus oder nicht, aber du kannst ja nicht so eine Erwartung haben, dass es denn dafür irgendwas gibt. Dann kannst du auch woanders hingehen, so.
Glaubst du, dass Leute, die ursprünglich mal vielleicht in frühen Jahren sexuelle Gewalt erlebt haben, später anfällig sind, sowas Ähnliches in einer anderen Beziehungskonstellation nochmal zu erleben?
Ja, auf jeden Fall. Also in beide Richtungen. Ich habe, als ich so 7 Jahre alt war, wirklich davon, also ich habe daran gedacht, wie kann ich Menschen quälen und umbringen? Weil ich so in dieser Gewalt war, dass ich dachte, das wäre normal. Hätte ich nicht die Hilfe bekommen, weiß ich nicht, zu was für eine Mensch ich geworden wäre. Und ich glaube, wenn du nicht diese Hilfe bekommst, auf der einen Seite kannst du selber so werden, dass du die Gewalt weiter ausübst, weil du sie nur kennst, dass du selber auch zum Täter wirst oder eben, dass du immer wieder Menschen anziehst, weil bei mir war es ganz wichtig, dass meine Eltern damals mit mir zur Polizei gegangen sind, weil wenn ein Kind richtig sieht, das hier ist nicht okay, hier wird die Polizei gerufen, das heißt, es war nicht okay, dann brennst du es im Kopf ein, anstatt wenn du sagst, ja, es war nicht okay, aber wir machen mal nichts. Dann denkt man, okay, haben die es jetzt nur so gesagt? War es wirklich okay? Habe ich mir das vielleicht eingebildet? Das andere ist ein viel klareres Zeichen, auch wenn es vielleicht nichts bringt. Und wenn du dann immer denkst, okay, das ist vielleicht normal, dann ist das für dich vertraut und wir kennen das ja auch. Wir ziehen meistens das an, was uns vertraut ist. Haben wir einen Vater, der uns nicht so gut behandelt hat oder haben wir ein Helfersyndrom, dann ziehen wir die Leute an, die wir aufbauen können oder die uns auch nicht so gut behandeln, weil wir das halt kennen und daraus müssen wir ausbrechen. Sonst finden wir nie einen Partner, der auf Augenhöhe ist. Auch umgekehrt, auch wenn Männer von Frauen, von ihren Müttern fertig gemacht werden oder so, das ist ein Riesenfeld eigentlich, ne?
Was ist der Grund, warum die Behörden so wenig tun können? Also als Laie habe ich das Gefühl, du kannst jetzt beispielsweise keine 100 € Steuern hinterziehen, ohne richtig dafür auf die Mütze zu kriegen. Aber wenn du irgendwie was mit Kindern gemacht hast, dann kommt da im Normalfall 6 Monate auf Bewährung raus. So hast du als Laie den Eindruck und dann ist die Sache auch irgendwie erledigt. Das heißt also, warum kann man da nicht konsequent durchgreifen? Was ist das riesige Problem? Ist es die Beweissituation oder was ist die Ursache für den mangelnden Durchgriff der Behörden?
Ja, dass wir so alte Regeln haben. Also das mündet auf so alten Konstellationen, die schon längst überholt sind. Zum Beispiel gibt es das Glaubwürdigkeitsgutachten. Das geht nicht darum, herauszufinden, ob das Kind jetzt lügt oder nicht, sondern ob es suggeriert, ob es eine Suggestion erfahren hat. Also dann gibt es die Nullhypothese. Und wenn jetzt zum Beispiel die Mutter sagt, oh nein, du wurdest sexuell missbraucht, und das Kind kann mit Ja oder Nein antworten, dann wurde das Kind ja schon suggeriert. Das heißt, das Gutachten fällt negativ aus, der Richter liest, oh, negativ, versteht das halbe Gutachten meist oft nicht, weil Kindsrecht ist im Jurastudium das unbeliebteste Fach, das macht kaum einer, kaum ein Richter ist wirklich geschult, was Kinderrechte angeht, ist leider so. Und dann, okay, nee, das fällt negativ aus, okay, das Kind hat was gesagt, hat das nochmal 10-mal ausgesagt, hat immer mal was anderes erzählt, was auch ganz normal ist bei Trauma, ist alles mittlerweile wirklich, es ist alles bewiesen, es ist alles, also wie Kinder funktionieren, wie vielschichtig dieses ganze Thema ist, liegt offen, aber die Leute bilden sich irgendwie auch nicht immer weiter und dann wird es wieder abgewiesen oder eingestellt, Beweise fehlen. Wenn nicht wirklich ein Video da drauf ist, wo das Mädchen sagt oder der Junge, nein, ich will das nicht und der Täter noch scharf zu sehen ist gefühlt, passiert irgendwie nichts. Und das ist so traurig, weil es gibt mittlerweile andere Gutachtenmethoden, die wirklich kindgerecht sind, wo man viel besser gucken kann, okay, was da wirklich passiert. Und das ist ja das Wichtige. Es geht ja nicht darum, das Kind zu challengen und herauszufinden, okay, lügst du oder nicht? Weil letztendlich, also bei, ich weiß noch, bei meiner Befragung war es so, ich hatte das Gefühl, die will hören, dass ich sage, ist gar nicht passiert. Aber die Psyche will das ja auch. Also wie oft wollte ich das zurückziehen und wollte gar nicht, dass wir überhaupt eine Anzeige machen, weil das viel zu viel war. Ich war traurig, weil ich die Täter nicht mehr sehen konnte, weil ich die geliebt habe. Ich war total ängstlich, weil ich dachte, was passiert hier jetzt alles? Ich habe mich schuldig gefühlt, weil meinen Eltern ging es schlecht, wir haben alles verloren. Ich habe tausendmal überlegt, ja komm, das war einfach nie so. Es gab nachher halt die medizinischen Beweise, ich konnte es nicht zurückziehen, und weil wir auch mehrere Kinder waren. Aber das ist ja viel vielschichtiger, als wenn du einfach nur herausfinden willst, ob das Kind es lügt oder nicht, sondern was steckt da wirklich hinter? Gib dem Kind die Zeit, qualitativ gute Aussagen zu machen und zu überprüfen, wie es sich vielleicht auch verhält mit den Tätern oder wie. Also da gibt es doch viel bessere Methoden, und die so mehr anzuwenden und dann noch besser zu ermitteln und dann noch mehr das Kindrecht mal zu erforschen und auch mal mehr noch mal zu verankern. Also dann gibt's andere Länder sind so viel weiter. Und Deutschland hinkt da irgendwie zurück. Und ich frage mich auch, warum? Warum werden andere Gesetze so schnell verändert und das Ewigkeiten nicht?
Wenn man jetzt beispielsweise irgendwas beobachtet, würde das melden wollen. Der Laie weiß ja jetzt gar nichts. Jetzt kannst du bei Problemen immer die 110 wählen, aber ist jetzt ja vielleicht nicht die ideale Anlaufstelle. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel, was einfach auch erklärt, welche Problemstellung ich da sehe. Ich habe im Jahre 2000 ein Praktikum gemacht. Ich habe da angefangen zu studieren und musste im Zuge dieses Studiums in einem Unternehmen ein Praktikum machen. Und in diesem Praktikum, was ich da gemacht habe, das war eine Computerfirma, habe ich da die einzelnen Abteilungen durchlaufen. Und eines Tages war ich dabei, wie aus der Technik ein Info kam an das Team so im Unternehmen, die sagte, wir haben hier einen Computer in Reparatur. Wir wollten gucken, was da drauf los ist, und haben da Kinderpornos drauf gefunden.
Ach krass.
Und dann kriegte ich das nur so mit. Und dann sagte einer sofort, wir müssen das melden. Dann war also am selben Tag relativ schnell, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, 25 Jahre her, ne? Aber ich war, woran, was ich noch genau weiß, was, da kam die Polizei vorbei und danach wurden alle anderen Computer in der Firma durchsucht. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich war ja so Praktikant, völliger Laie, so erste Mal Kontakt so richtig zum Berufsfeld. Ich sage, hör mal, was ist denn hier los? Und dann sagten die nachher, wenn man sowas auf diesem Computer findet, gehen wir erstmal davon aus, dass man gezielt danach gesucht hat, weil man vielleicht sogar ein persönliches Interesse daran hatte. Die haben also keinen Unterschied dafür gemacht, ob du jetzt beispielsweise den Computer von jemand anders mitbenutzt oder in der Computerfirma im Zuge einer Fehleranalyse ja vielleicht schon nötig ist, sich mit so einer Maschine intensiver auseinanderzusetzen. Die haben einfach nur gesagt, wenn man danach sucht, hat man vielleicht ein eigenes Interesse. Das müssen wir einfach nur ausschließen. Deshalb machen wir jede Menge Stichproben. Und dann war aber wirklich nachher von der Geschäftsführung her so ein bisschen die Devise. Die haben gesagt, wenn das nochmal auftaucht, dann müssen wir das für uns behalten. Wir können hier nicht den Betrieb den ganzen Tag lahmlegen lassen, wo ich ja als Außenstehender damals gedacht habe, verfluchter Mist, mir wäre als Geschäftsführer lieber, dann legen die den Laden einen Tag lahm und ich habe da nichts übersehen, weil vielleicht hilft es irgendwem, aber ich verstehe natürlich auch die andere Problemstellung da. Und jetzt ist es so, ich habe auch mal mit diesem unterernährten Kind nachher dann selber nochmal beim Jugendamt angerufen, weil ich wissen wollte, ob das da in die richtige Richtung geht, und dann wollten die aber wissen, wer ich bin. Da habe ich gesagt, hören Sie mal, ich kenne ja auch die Eltern, ich will da überhaupt nicht involviert werden. Mir geht es auch nicht darum, hier ein Exempel zu statuieren, ich möchte nur wissen, läuft das oder läuft das nicht? Sie brauchen mir keine wirkliche Auskunft zu geben, aber ich brauche einfach nur ein Feedback. Muss ich nochmal eine Meldung machen? Oder kann ich mich darauf verlassen, dass alle da am Arbeiten sind, weil ich ja aktiv keine Fortschritte sehe. Das Kind ist immer noch deine Schule und so weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist gar nicht so einfach, eine Meldung zu machen, wenn man selber außen vor bleiben möchte. Weil du bist schnell in so einem, ne, Konglomerat da gefangen und dann irgendwann weiß vielleicht einer auch gar nicht mehr, wie du da reingekommen bist. Deshalb, wenn man jetzt irgendwie guten Gewissens was melden wollte, man hat irgendwie was gesehen, man hat einen Verdacht. Was würdest du vorschlagen, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich nehme das auf jeden Fall mit, ich packe das in Zukunft anders an das Thema, aber was wäre jetzt der richtige Weg?
Also generell eigentlich darf man anonym beim Jugendamt was melden, bei der Polizei ist es noch nicht anonym. Also eigentlich darf man anonym beim Jugendamt anrufen, da gibt es auch so einen Paragraphen, wenn im Verdachtsfall, ich möchte es anonym hier und hier melden, meistens machen die aber nichts, und dann kann man die Jugendamtleitung anrufen. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn man beim Jugendamt das Gefühl hat, man erreicht nichts, ruft immer die Jugendamtsleitung an, weil nur dann kommt das auch wirklich ins Rollen. Und das geht auch anonym. Nur halt bei der Polizei geht's nicht anonym. Das ist immer das Problem, deshalb trauen sich viele dann nicht. Aber beim Jugendamt ja. Und man kann auch, wenn man nicht direkt zum Jugendamt will, wenn man Erzieher oder Lehrer ist, dann kann man zum Beispiel auch so eine Kinderschutzfachkraft, ISEF oder so heißt das, kann man im Bundesland googeln und die anrufen und dann kann die das auch anonym stellen und so und mit der in Kontakt bleiben. Und die kümmert sich dann meistens darum. Die sind extra dafür ausgebildet. Oder man kann auch zum Beispiel beim Hilfetelefon anrufen, sexueller Missbrauch oder auch Gewalt. Also das sind eigentlich alles für Kinder und Jugendliche, was angeht, da kann man anrufen und die geben einen auch Ratschläge. Also sollte man sich zum Beispiel an eine Beratungsstelle melden, um einen Verdacht zu äußern. Oder kann ich mit dem Kind ins Gespräch kommen? Die geben einen auch einen Leitfaden an die Hand. Was kann ich am besten machen? Also dieses Hilfetelefon ist mega gut. Genau. Und sonst, wenn man selber betroffen ist und einen akuten Fall hat, kann man auch in diese Schalthäuser gehen. Die sind auch richtig gut, weil da arbeiten halt die Ärzte, Psychologinnen und Anwälte zusammen. Da werden die direkt betreut. Und ansonsten gibt es ja auch immer noch ganz viele kleine andere, so Wildwasser, Landkreise. Also es gibt so ganz viele kleine Organisationen, wo man sich hinwenden kann und wo man auch vielleicht, wenn man das Gefühl hat, okay, jemand braucht Hilfe, kann man denen dann sagen, hey, melde dich doch mal da, zum Beispiel. Das ist ja auch mal eine gute Sache. Aber selber melden würde ich immer Jugendamt anonym, diese Kinderschutzfachkraft in Anspruch nehmen, dieses ISEF oder hier beim Hilfetelefon anrufen, weil die können noch mal viel umfassender auch beraten.
Okay. Jetzt ist das ja einfach ein Thema, das kann man gar nicht abschließend diskutieren und ich denke, das macht auch Sinn, dass man das als nicht abgeschlossen betrachtet, damit man wachsam bleibt und da einfach auch immer mitrechnet, es kann morgen schon wieder passieren und es kann vor allen Dingen auch im eigenen Haus passieren, es kann nebenan passieren, es kann im Schulumfeld passieren und. Und gerade wenn du jetzt auch Arbeitgeber, Arbeitnehmerin bist oder so, ne, dann hast du ja auch beruflich Kontakte, wo du vielleicht denkst, irgendwas läuft da nicht so ganz sauber. Ich glaube, man kann da auch ziemlich viel mitkriegen, wenn jetzt beispielsweise mal Kinder auf der Arbeit erscheinen oder Kinder mal auf der Arbeit anrufen. Also je nachdem, wie da auch die Kommunikation abläuft, kann man, glaube ich, auch so ein bisschen gucken, ist das eher so ein bisschen ein verständnisvolleres, liebesvolleres Verhältnis oder ist das eher, ja, weiß ich nicht, wie auf einem Kasernenhof oder so ein Verhältnis. Und dann kann man da einschreiten. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss, weil diejenigen, die das tiefer einsteigen wollen, die sollen sich mit dir über Instagram connecten, die sollen dir gerne auf Social Media folgen und so weiter. Da packen wir die ganzen Links nachher in die Shownotes rein. Aber damit die Leute auch sehen, dass dich das jetzt nicht kaputt gemacht hat, auch wenn das frech ist, das so pauschal zu sagen. Du hast ja im Prinzip, ich sage jetzt mal einfach, dein Leben noch in den Griff gekriegt. Du hast jetzt bewusst den Weg gewählt. Ich gehe raus, ich teile meine Geschichte, ich sensibilisiere, ich mache mich auch vielleicht angreifbar, weil das wird sicherlich nicht nur positives Echo auslösen. Aber du hast ja dann auch parallel gesagt, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich baue eine eigene Firma auf und ich habe ja auch noch ein erfolgreiches Studium absolviert. Jetzt nicht nur Jura aus Eigeninteresse, sondern auch noch andere Sachen. Das heißt, für jemanden, der jetzt hier auch, so wie ich auch, vielleicht so ein bisschen angeschlagen ist nach dieser Folge und sich denkt, mein Gott, das ist jetzt nicht so der beste Start in den Tag, das nimmt einen schon mit, was ja Ziel auch dieser Folge ist, dass die Leute ins Nachdenken kommen, die nicht einfach so vorbeiplätschern lassen. Aber für so ein positives Ende, erzähl doch nochmal gerade, weil du hast ja erkennbar Dynamik, du hast den Lebensmut nicht verloren. Was hast du so aus deinem Leben jetzt gemacht, Stand heute? Jetzt bist du ja gerade erst, ne, 18 plus, da ist ja, heißt ja doch... So, also von daher, also was hast du im Prinzip jetzt da auch noch als Beweis, dass auch wenn jemand zuhört, der vielleicht selber betroffen war und noch nicht den Weg gefunden hat, dass es immer noch Hoffnung gibt, wenn man sich vielleicht auch Hilfe sucht? Also was könntest du jetzt heute vorweisen?
Ja, also ich hatte mit 7 dann einen Selbstmordversuch und dann kam ich in die geschlossene Psychiatrie und da kam eben eine Psychologin auf mich zu und die hatte mit mir die EMDR-Therapie gemacht und gesagt, Lena, das ist die ersten 7 Jahre deines Lebens. Wir können jetzt den Rest des Lebens noch zurückholen, wenn du mir vertraust. Und hat halt gesagt, ich soll immer da lang gehen, wo die Angst ist. Also wenn ich für irgendwas Angst habe, wie ein Muskel, den immer wieder besiegen und alles, was sich ins Negative quasi sich manipuliert hat in mir, kann ich genauso ins Positive manipulieren. Und sie hat mir da irgendwie so viel Kraft mitgegeben, dass ich so gedacht habe, ja, ich kann eigentlich alles schaffen. Bin dann rausgegangen und habe dann immer wieder meine Angst besiegt, vor allem vor Wasser, vor Menschen. Ich bin auf die Bühne gegangen, ich hatte dann also meine Träume mir erfüllt und habe dann immer gedacht, ich kann, keine Ahnung, mir ist so viel Schlechtes passiert in meinem Leben, jetzt kann es nur noch besser werden und ich will denen auch nicht die Macht geben, zu entscheiden, weil ich kann, meine ganz ehrlich, wir haben irgendeinen Traum, jeder von uns hat irgendeinen Traum und wir haben immer Angst, oh, was denken andere dann von uns, wenn wir jetzt das machen oder keine Ahnung, die Hose anziehen, so, und dann denke ich mir immer, ja, wenn dieser andere Typ auf der Straße jetzt dir sagt, dass du hässlich aussiehst oder dich aussagt, weil du da deinen Traum lebst, dann gibst du dem Menschen ja auch noch die Macht darüber, zu entscheiden, ob du deinen Traum lebst, also gib doch niemals anderen Menschen darüber die Macht und ich habe dann immer das gemacht, was ich will, unabhängig davon, was anderen denken. Ja, und dann habe ich eben Jura studiert, habe dann angefangen, mein Unternehmen aufzubauen, mein erstes, dann mein zweites und dann, ich habe jetzt mittlerweile eine Holdingstruktur, einfach aus dem Grund, aber Weil irgendwann war es dann so, dass ich gedacht habe, so, ich brauche nicht so viel Geld. Also was will ich damit so? Und dann habe ich gedacht, was ich aber machen kann, ist, ich kann so viel Geld verdienen, und das ist auch das, was ich jetzt gerade die Jahre mache, und es anlegen und sparen, dass ich irgendwann von diesen Zinsen Projekte für Kinder machen kann. Weil das ist eigentlich das, was ich liebe. Ich natürlich, jeder Mensch hat finanzielle Träume, die er umsetzen will und so. Und ich finde es auch toll, dass ich das alles kann. Aber irgendwann ist es auch Schluss. Also ich brauche nicht noch mehr darüber hinaus. Ich bin glücklich so, wie es ist. Und deshalb ist eigentlich mein Ziel, weil man braucht ja trotzdem noch weiter Ziele, eben so viel Geld anzuhäufen, dass ich dann davon langfristig Projekte machen kann. Weil wenn man eine große Summe hat, die sofort wieder weg ist, dann muss man sie ja wieder neu sparen. Und deshalb dachte ich, wenn ich so eine große Summe habe, dass ich von diesen Zinsen dann Projekte wirklich gestalten kann, Ideen, mich einsetzen kann, weil es wird so viel Geld ausgegeben für Dinge, aber wenig für Kinder. Und oft sind sie auch spendenbasiert. Und ich will nicht, weißt du, die Leute spenden schon, ich spende auch, aber es gibt schon so viele Vereine, die auf Spenden angewiesen sind. Da will ich nicht der 50. sein, sondern ich will dann aus meiner eigenen Kraft das Geld erschaffen. Und das kann ich halt, und die Möglichkeit habe ich dazu. Und deshalb ist das so mein nächstes Ziel einfach gewesen. Ja, und deshalb, ich liebe mein Leben mittlerweile. Also eigentlich schon immer.
Ja, aber ganz herzlichen Glückwunsch dazu, weil tatsächlich allein diesen Satz formulieren zu können, ich glaube, das ist schon eine starke Leistung. Das ist schon eine starke Leistung für jemanden, der nicht diese schlimmen Erfahrungen gemacht hat, weil einfach mal zu sagen, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden, ich bin mit dem, was ich erreicht habe, zufrieden, ich bin vielleicht glücklich dankbar für alles, was, weiß ich nicht, was dann immer deine Religion ist, das Universum, der liebe Gott, was immer dir dann geschenkt hat und so weiter, ne? Aber nein, aber so von der Sache her, wenn du jetzt sagst, und trotz dieser heftigen Rückschläge, die ich gerade zu Beginn da erlitten habe, habe ich es nach hinten raus dann immer noch geschafft, dass ich auch morgens noch weiß, wofür ich aufstehe. Und das Ziel, was du da jetzt mal skizziert hast, finde ich ja sehr beeindruckend, direkt auch schon unterstützenswert. Hoffe, dass dir das dann auch gelingt und dass du dann damit auch, ich sag mal, viele, viele Leute unterstützen kannst. Wenn jetzt jemand im Nachgang zum Beispiel diese Folge hier gehört hat, möchte jetzt irgendwie was beitragen, hat vielleicht auch selber den Wunsch, sich nochmal mit dir auszutauschen, vielleicht auch, weil er sagt, hör zu, irgendwie habe ich das Gefühl, du könntest mich da mental von einer Belastung auch befreien, aufgrund der Tatsache, dass du das Schicksal wirklich verstehst, weil viele von extern sind ja vielleicht selber gar nicht betroffen gewesen. Die haben tolle Tipps, aber das ist dann immer so, ne, wie wenn der Physiklehrer dir über den Teilchenbeschleuniger was erzählt, der hat das Ding auch nicht gesehen, der kennt nur das Buch, was dazu geschrieben wurde. Das heißt, wenn da jemand einfach sagt, ich möchte das, ist das was, wofür du offen bist, oder sagst du, ey Leute, ich kriege schon so viel Anfragen, wendet euch mal eher an die offiziellen Stellen. Also was gibt's da für Möglichkeiten? Wie würdest du dir das wünschen?
Doch, auf jeden Fall. Also wenn jemand irgendwelche Impulse hat oder Hilfe braucht, ich kann die sonst auch selber auch verweisen. Ihr könnt mir immer per Mail schreiben, auch wenn jemand Ideen hat zu Projekten. Also weil ich sammle jetzt, also ich verdiene jetzt quasi mein Geld in den nächsten 5 Jahren und danach plane ich halt langsam die Umsetzung. Aber wenn da jemand auch Ideen hat oder Wünsche oder so oder auch da Impulse, schickt mir die auch gerne.
Ja, also ich bedanke mich erstmal bei dir dafür, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast. Ich meine, als ich dir diese Nachricht geschickt habe, war ich selber nicht so ganz davon überzeugt, ob du dafür überhaupt offen bist, weil ich dachte, gut, wenn ich der sage, ich habe so einen Unternehmer-Podcast, ich möchte einfach mal die Plattform bereitstellen, um Menschen zu sensibilisieren und vielleicht auch das Risiko eingehen, dass der eine oder andere gar nicht bis hierhin zuhört, weil er vorher denkt, Semmelroth, das hat mit den üblichen Themen hier gar nichts zu tun. Gleichzeitig glaube ich einfach, dass es spannend ist, sich auch immer wieder intellektuell auch mal mit kompletten anderen Themen auseinanderzusetzen und gerade bei solchen gesellschaftsrelevanten, wo man jetzt vielleicht auch tatsächlich für sich selber eigentlich auch Hausaufgaben daraus ableiten müsste und sagen, ich muss einfach in Zukunft wachsamer sein, weil es halt überall einfach viel, viel mehr passiert. Du hast die Statistik genannt, jede vierte Frau, jeder siebte Junge, da muss man ja im Prinzip nur mal durchzählen. Also auf der Schule von meinem Sohn sind 298 Kinder in der Mittagsverpflegung, ich glaube 311 in Summe. Wenn ich da einfach nur die statistischen Zahlen drunter lege, dann brauche ich mir ja jetzt keine Gedanken zu machen, wo könnten Kinder sein, die betroffen sind. Da müsste ich ja vielleicht nur, wenn ich den mal wieder am Tor abhole, mal ein Auge offen halten, wieder auch das Abholen stattfindet, weil der eine oder andere wird vielleicht schon auch anders abgeholt als jetzt vielleicht mein Sohn. Von daher glaube ich, ist das schon auch wichtig. Ich finde es großartig, dass ich dich dafür gewinnen konnte. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir jetzt hier auch auf euch alle hoffen können. Das heißt, jeder, der jetzt hier diesen Podcast hört und vielleicht denkt, den Semmelroth finde ich doof, das war meine erste Folge, ich will das gar nicht auch unterstützen, was der macht, dann unterstützt wenigstens Lena und das Thema, was wir hier besprochen haben. Teilt diese Folge mit Leuten, sagt, hör dir das mal an, stell das mal anderen Leuten zur Verfügung, dass man darüber vielleicht einfach eine gewisse Reichweite aufbaut, die dann wiederum dazu führt, dass einfach mehr und mehr Menschen sich auch mal losgelöst von Schuld oder akutem Sachverhalt mal mit dem Thema beschäftigen, um dann einfach am Tag X, und sei es nur, was du genannt hast, Weihnachtsmarkt oder was, einfach eine bessere Entscheidung treffen zu können, weil sie sagen, mich hat da mal jemand für ein Thema sensibilisiert oder auf etwas hingewiesen, was ich vorher gar nicht so wirklich berücksichtigt oder beachtet hätte. Und das geht ja noch weiter. Ich meine, ich kenne selber so Szenarien aus dem Schwimmbad, weißt du, an der Wasserrutsche oder irgendwelche Sachen. Also da gibt es ja genug Geschichten, wenn man sich ein bisschen mit Leuten austauscht, was da alles passiert. Insofern ganz herzlichen Dank. Dir gehört jetzt zum Abschluss sozusagen jetzt hier die Bühne. Du kannst einen Appell starten, du kannst irgendwas anderes nochmal mitteilen, du kannst noch irgendeine Botschaft teilen, die du immer schon mal loswerden wolltest. Ich werde nicht mehr dazwischen quatschen, danach ist die Folge einfach zu Ende. Die Leute haben ihre Hausaufgaben verstanden. Ihr sollt diese Folge teilen, ihr braucht die nicht bewerten. Ihr braucht da kein Feedback geben, ihr braucht die einfach nur einer Person mindestens zur Verfügung zu stellen. Vielleicht auch mehr als einer Person. Jede, die darüber Kenntnis erlangt, hilft aus meiner Sicht. Aber du hast jetzt die letzten Worte, von daher, Lena, was würdest du gerne noch den Leuten, die hier zugehört haben, mitgeben wollen?
Ja, ich danke dir erstmal für die Plattform, also dass du dich dem auch stellst im Thema. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu schwer ist, einmal abschütteln und dann, vielleicht bleibt auch irgendwas hängen oder sacken, auch bei den ZuhörerInnen. Also danke, dass ich hier sein darf, danke für die Plattform und ich möchte gerne, falls Betroffene zuhören, es ist ganz normal, dass man sich auch viel, viel später erst dran erinnert und ihr seid daran nicht schuld und ihr könnt stolz darauf sein, das überlebt zu haben und die Scham und die Schuld trägt alleine der Täter und ich hoffe, dass ihr auch alle kleine, helle Lichter sein wollt für Kinder und alle ein Auge auf alle habt und wir einfach gemeinsam laut sein können, weil wenn wir, ich glaube, man schafft das nicht alleine, wenn wir gemeinsam sind, dann schaffen wir, glaube ich, ganz viel.